Und jetzt stellen wir uns miteinander unter das Wort, das im ersten Mosesbuch, im ersten Kapitel, in den Versen 3-5, also lautet. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Diese Worte stehen im ersten Mosesbuch, im ersten Kapitel, Vers 3-5. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, und Gott sprach. Hier wird uns der redende Gott bezeugt. Gott könnte auch schweigen. Er könnte ein stummer Gott sein. Jetzt aber bricht er das ewige Schweigen. Gott sprach. Es ist unserer menschlichen Vernunft ärgerlich, anstößig, dass Gott einer ist, der redet, ein persönlicher Gott ist, dass etwas so Menschliches von ihm ausgesagt wird. Unsere menschliche Vernunft würde einen Gott vorziehen, der nicht spricht. Ein ewiges Sein, eine erhabene Idee, eine Gottheit, etwa als Symbol und Sinnbild des Sittlichen, so wie es Liebhaber der abstrakten Kunst gibt. So gibt es Liebhaber der abstrakten Religiosität. Ein Gott, der wie ein Bild an der Wand hängt und nicht spricht, der würde uns passen. Aber der Gott, der spricht, der etwas haben will mit uns, der Gott, der uns auf den Leib rückt, der uns anredet, der sagt, du, der Gott, der befiehlt und fordert, der sagt, du sollst nicht, der Gott, der uns in die Entscheidung stellt, gehorsam oder ungehorsam, ja oder nein, ein solcher Gott ist uns unbequem. ist uns ärgerlich. Eine reine Idee wäre doch viel schöner. Ein klarer Gottesbegriff, das wäre es doch. Aber, und Gott sprach, er ist ein redender, persönlicher Gott, ob uns das passt oder nicht. Es ist allerdings nicht nur peinlich und ärgerlich. Es ist auch förderlich und schön, dass Gott spricht. Man kann nämlich mit diesem Gott seine Erfahrungen machen. Und es sind nicht nur schlimme Erfahrungen. Es sind schöne Erfahrungen. Gute. Man kann nämlich erfahren, dass Gottes Wort gilt, dass Gott zu seinem Wort steht, dass es nicht nur Wort ist. Israel, das Gottesvolk, hat das erfahren. Es hat die kühne Flucht aus Ägypten, auf Gottes Anregen, auf Gottes Geheiß und Verheißung unternommen, war menschlich gesprochen aussichtslos. Und Gott hat durch alle unausdenkbaren Widerwärtigkeiten hindurch die Flucht gelingen lassen. Gott stand zu seinem Wort. Und dann sind die Propheten gekommen, mit ihrem unverdrossenen, monotonen, so spricht der Herr, verlasst euch nicht auf eure Bündnisse, auf euer Paktieren mit den Mächten dieser Welt. Verlasst euch nicht auf Geld und Gut, verlasst euch nicht auf die modernste Kriegsausrüstung, sondern verlasst euch einzig auf mich. Euer Gehorsams- und Vertrauensverhältnis ist es, worauf es ankommt. So spricht der Herr. Und die Propheten sind nie desavouiert worden, sind nie blamiert worden. Es ist eingetroffen, was sie sagten. Es ging oft lange genug, oft haben sie es nicht selber erlebt, aber was Gott spricht, das geschieht. Das haben sie hundertfach erfahren. Und als dann Jerusalem zerstört wurde, es war angesagt durch einen Propheten, als der Tempel verbrannt wurde, als das Volk in die Verschleppung geriet, in die Gefangenschaft, da hatte es nichts mehr, an das es sich halten konnte, außer Gottes Wort, außer Gottes Versprechen, dass er sein Volk zurückführen wird ins versprochene Land. Und Gott hat es gehalten. Gott hält Wort. Und sollte ein Volk, das so Gottes Treue erfahren hat, nicht Vertrauen haben, sollten erst wir vom Neuen Testament her, die wir ja Gottes Wort treue noch ganz anders erfahren durften, sollten nicht erst wir Freudigkeit bekommen, zu glauben, dass Gott eben auch schon am Anfang sprach. Und es geschah, dass diese Welt und alles, was darin ist, nicht mir nichts, dir nichts entstanden ist, dass diese Welt einen Anfang hat, jenen Anfang, da Gott sprach, es werde und es ward. Wir schämen uns, trotz allen Schwierigkeiten unserer Vernunft, nicht mit der christlichen Gemeinde aller Zeiten zu bekennen: ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Was das heißt, wissen wir nicht. Man kann versuchen, es mit der Aufwendung aller Sprachmittel, mit der Aufwendung aller poetischer Fantasie, es auszumalen, wie es herrlich war, wie am ersten Tag. Man kann versuchen, die ganze reiche Welt der Töne herbeizuziehen und zu untermalen, wie ein Heiden es kommt in seiner Schöpfung. Aber was das Licht ist, das ward, als Gott sprach, das wissen wir nicht. Wir wissen einzig von ihm, dass es geschaffenes Licht ist, dass Gott es erschaffen hat. Wir Menschen, unsere Vernunft, kann sich Licht nur vorstellen von einer Lichtquelle her, von einem Lichtträger her, von einem Lichtsender her, von einem Lichtkörper her. Aber die Lichtkörper existieren ja noch nicht. Es ist von Sonne, Mond und Sternen noch weit und breit nichts vorhanden. Gott allein ist der Lichtträger, der Lichtsender, die Lichtquelle. Wer kann das fassen? Man kann es glauben, wenn der Heilige Geist uns gnädig ist. Gott ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Und Gott sprach, es werde Licht. Das ward Licht. Es war noch kein Menschenohr da, um zu hören, dass Gott sprach. Es war noch kein Menschenauge da, zu sehen, was Gott schuf, das Licht. Es war noch kein Menschenherz da, um zu empfinden die Freude am Licht. Aber Gott, Gottes Ohr hörte sein Reden. Gottes Auge sah das Licht. Gottes Herz hatte Wohlgefallen am Licht. liebte das Licht. Das heißt, Gott sah, dass es gut war. Das Licht ist gut, das will nicht sagen, es hat eine gute Qualität, sondern das will sagen, Gott ist gut. Was Gott anschaut in seiner Güte, das ist gut. Christus hat einmal gesagt, niemand ist gut als der alleinige Gott. Ja, niemand ist gut und nichts ist gut als der alleinige Gott. Aber wer Gottes Blick empfängt, der ist gut. Gottes Güte macht gut. Und Gott will uns anschauen. Gott will uns lieben. Gott will ein Wohlgefallen haben an uns. Gott sah, dass es gut war. Gott hat nicht aufgehört, anzuschauen, mit Wohlgefallen und Liebe anzusehen. Gott hat später die Pflanzen angesehen und die Gestirne und die Tiere und die Menschen. Und Gott sah an alles, was er geschafft hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Gottes guter Blick macht gut. Und Gott hat Adam angeschaut und Noah und Abraham. Und Gott sah an Samuel und Gott sah an David, den Mann nach dem Herzen Gottes, weil Gott nicht sieht, was vor Augen ist, sondern weil er das Herz ansieht, weil seine Güte ansieht. Darum ist es gut. Und Gott, das sagte schließlich Maria am Eingang des Neuen Testamentes, hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Gott hat nicht aufgehört, Niedrigkeit anzusehen. Es kam der Morgen, da er die Fischer am See ansah, einen Petrus und Johannes, einen Jakobus und Andreas. Und Gott sah an, was am Wegrand ist. Das Unansehnliche sieht er an. Und was hinter den Zäunen und auf der Landstraße ist. Und Gott sieht an den Petrus im Hof des hohen Priesters. Und Gott sieht an die Niedrigkeit des Paulus unterwegs nach Damaskus, unterwegs zum Verbrechen. Und Gott sah an den Paulus. Und sah an, und es war gut. Gott sieht an, bis zum heutigen Tag. Gott sieht auch uns an, heute Morgen. Calvin warnt hier und sagt, wir sollen Gott beipflichten. Wir sollen nicht bemängeln und erniedrigen und verkleinern, was Gott gut sieht. Ja, wir sollen Gott beipflichten. Wir haben nicht das Recht, eine einzige Kreatur als Schimpfnamen zu erniedrigen. Jeder Wurm, jedes Schwein, jeder Spatz, jede Kröte und jede Wanze ist Gottes Geschöpf und wird von Gott angesehen, und wer sie verachtet, verachtet den Schöpfer. Gott sieht uns an. Wir haben nicht das Recht, uns zu verachten, uns zu erniedrigen, uns zu verkleinern. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Etwas fällt auf. Es wird nur vom Licht gesagt, Gott habe es erschaffen. Nicht von der Finsternis. Es wird nur vom Licht gesagt, Gott habe es angeschaut. Nicht von der Finsternis. Es ist da nicht Symmetrie zwischen Licht und Finsternis. Es hat eine Religion gegeben, die Religion der alten Perser, die Religion des Zarathustra, der zwei Gott ähnliche Mächte, die Finsternismacht und die Lichtmacht gegeneinander ausspielen lässt. Und der Kampf der beiden ist unentschieden, das ist das Unheimliche daran. Es ist Symmetrie zwischen den beiden Mächten. Aber in der Bibel ist es anders. Gott steht deutlich auf der Seite des Lichts. Gott gibt dem Licht den Vorzug. Das Licht sollen wir anschauen, nicht die Finsternis. Sie ist da. Es gibt Kampf von der Finsternis her. Wir wissen um Anfechtung von der Finsternis her. Wer weiß das nicht? Aber der Kampf ist gewonnen. Das Licht ist im Kommen und die Nacht, die Finsternis ist im Gehen. Das will auch heißen, Gott schied das Licht von der Finsternis. Er lässt es der Finsternis nicht mehr gelingen, das Licht zu überwältigen, und wenn es oft auch aussehen mag, als ob die Finsternis gesiegt hätte. Gott schied das Licht von der Finsternis. Und dann heißt es noch, Gott habe jedem einen Namen gegeben. Er sagt, nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Namengebung ist in der Heiligen Schrift nicht jene zufällige Spielerei, die es oft bei uns ist. Wessen Namen einer trägt oder etwas trägt, dessen Besitz ist es. Wer den Namen von Gott bekommt, der ist Gottes Besitz. Gott verfügt über das Licht und über die Finsternis. Das will heißen, Gott nannte die Finsternis Nacht, das Licht nannte er Tag. Gott zieht sie aus der Anonymität heraus und gibt ihnen einen Namen zum Zeichen, dass er ihr Herr und Besitzer ist. Und er selber ist das Licht. Das Licht, da niemand hinzukommt, nie eine Finsternis hinzukommt. Er ist das Licht. Es wird keinen Sieg der Finsternis geben in alle Ewigkeit. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und dann, liebe Gemeinde, ist da diese merkwürdige Reihenfolge. Da war es Abend, da war es Morgen, ein erster Tag. Tag 1 könnte man auch übersetzen. Abend und Morgen. Nicht wahr, wir sind nicht so gewohnt. Unsere Empfindungen haben sich ganz anders eingeschliffen in uns. Wir denken ganz unwillkürlich umgekehrt, vom Morgen zum Abend hin. Wir arbeiten vom Morgen bis zum Abend. Und die Freiburger Sennen, die singen von den Kühen und den Schwarzen, seien die schönsten. Und sie seien immer lustig, spät und früh, vom Morgen bis zum Abend. Vom Morgen bis zum Abend. Wir denken so. Wir empfinden auch unser Leben so. Der Lebensmorgen, die Jugend, dann der Lebensmittag und schließlich der Lebensabend, der Sonnenuntergang und dann die Nacht. Aber in der Bibel ist es umgekehrt. Da war es Abend, da war es Morgen, ein erster Tag. Das Gefälle geht vom Abend zum Morgen, wie wenn das Wasser aufwärts liefe. Und es läuft aufwärts. Der Morgen hat das letzte Wort. Ja, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass es der Tag ist, der das ganze Denken immer wieder beherrscht. Bei allem Respekt, bei aller Angst vor der Nacht, es ist der Tag, auf den hin die ganze Welt schreitet. Jener Tag, so sagen oft die Propheten, und dann taget es. Es ist dann Tagesanbruch, als Christus kam. Die Stationen seiner Werke sind nicht umsonst Tag genannt. Es ist der Karfreitag, der Ostertag, und der Tag der Pfingsten, und der Tag der Himmelfahrt und die einzige Nacht, die Weihnacht ist von einem Licht übergossen und beherrscht, das heller ist als tausend Sonnen. Und alle diese Tage, sie zielen schließlich hin zum letzten Tag. Die Propheten nannten ihn den großen und schrecklichen Tag des Herrn. Aber Paulus redet freundlich von ihm. Die Nacht ist im Gehen. Der Tag ist angebrochen. Der Tag. Und Petrus sagt einmal vom hellen Morgenstern, der aufgegangen ist in unseren Herzen. So wagte es schließlich Luther, vom lieben jüngsten Tag zu sprechen, und unser reformiertes Bekenntnisbüchlein, der Heidelberger Katechismus, ermuntert uns getrost und erhobenen Hauptes, dem jüngsten, dem letzten Tag entgegenzugehen. Dort am Kreuz ist der große und schreckliche Tag zum lieben jüngsten Tag geworden. Dort hat Christus das jüngste Gericht für uns gelitten. Das, nicht weniger als das, kommt einem in den Sinn und dürfen wir glauben, wenn wir das Wort hören. Da war des Abend, da war des Morgen, ein erster Tag. Einst wird es heißen, da war des Abend und Morgen, ein letzter Tag, Es wird ein Tag kommen, auf den keine Nacht mehr folgt. Am Karfreitag, zwischen der 6. und 9. Stunde, wurde es finster auf der Erde. Paradoxerweise deswegen, weil da das Licht siegte, weil da derjenige, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, endgültig gesiegt hat. Darum wurde es so finster. Und er hat einmal gesagt, zuletzt nach der Trübsal werde Sonne und Mond aufhören, das Sternenlicht werde ausfallen und die Kräfte des Himmels werden sich auflösen. Ja, das letzte Buch der Heiligen Schrift redet uns vom neuen Jerusalem, dessen Gassen hell sind wie durchscheinendes Glas, und es wird nicht hineingehen irgendein Gemeines, und die Stadt wird weder Sonne noch Mond nötig haben, denn die Herrlichkeit des Herrn erleuchtet sie. Das ist der Tag, auf den keine Nacht mehr folgt. Liebe Gemeinde, dieser Sieg des Lichtes, des unerschaffenen Lichtes Gottes, dieser Sieg, der uns schon in diesen ersten Worten auf dem ersten Blatt der Heiligen Schrift angemeldet und angekündigt ist, diese Botschaft mag uns noch einmal zusammengefasst sein durch den Hinweis auf eines meiner allerfrühesten, eine meiner allerfrühesten Lebenserinnerungen. Es war am 9. Januar 1905, dass in unserem Dorf, in einem Bauern- und Fabrikdorf am Jurafuß, das große Ereignis eintrat, dass die elektrische Dorfbeleuchtung zum ersten Mal funktionieren durfte. Es war ein Markstein in der Geschichte dieses Dorfes. Man konnte von früherer Zeit und von einer neuen Zeit jetzt reden. Und was die neue Zeit ausmachte, das war das Licht. Die Dorfbeleuchtung. Wir Kinder freuten uns auf diesen Tag wie auf den Weihnachtsbaum. Wir sagten uns, dass wir jetzt dann nicht mehr Angst haben müssen, wenn wir durch die finsteren Gassen des Dorfes gehen mussten, durch besonders finstere Winkel, wo wir uns immer fürchteten. Die Alten sagten mit tränenfeuchten Augen, wenn das die Mutter, wenn das der Vater noch erlebt hätte, was hätten die dazu gesagt? Der Ingenieur, der in jener Gegend die Dorfbeleuchtungen einrichtete, wurde gefeiert wie ein Engel des Lichts. Und als dann, nach eingebrochener Dunkelheit, der große Moment kam, da stand jung und alt vor den Häusern und wohnte der Lichtwerdung bei. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Geschaffenes Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Die ganze Dorfschaft, der hinterste Mann, empfand dieses Licht als Gottes Geschenk. als Wunder Gottes und mit Recht. Gott sah, dass das Licht gut war. Aber am gleichen Tag ging in einem Haus jenes Dorfes das Licht aus. Der Vater starb plötzlich weg von 6 kleinen Kindern. Die Nachbarn standen im Sterbezimmer herum und redeten mit gedämpfter Stimme, bis der Kampf ausgekämpft war. Und da sitzt die Witwe. Es ist finster geworden. Finster. Und keine Dorfbeleuchtung. Kein geschaffenes Licht kann ihr die Finsternis erhellen. Es blieb ihr nichts, nichts als das Wort. Gott sprach. Er sprach am Anfang, es werde Licht und es ward Licht. Und dann ist noch einmal ein Tag gekommen. Da hat Gott wieder gesprochen. Da hat er die lange Todesnacht erleuchtet. Da hat er ein Licht aufgehen lassen in der Todesnacht. Es war der Ostertag. Gott sprach, es werde Licht. Und daran allein konnte sich die Witwe halten. Und daran, dass Gott gesprochen hatte, er wolle der Vater der Witwen und Waisen sein. Und sie haben es durch alle Widerwärtigkeiten hindurch erfahren, dass es stimmt. Gottes Wort stimmt. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Da ward es Abend, da ward es Morgen, ein erster Tag. Und Gott hat weitergesprochen und wird weitersprechen. Es werde Licht. Und es wird einst ein Abend und ein Morgen, ein letzter Tag sein. Amen.